Hallo, ich begrüße euch. Ich möchte heute einen Überblick über das Grundeinkommen geben. Was ist ein Grundeinkommen? Es ist ein Vorschlag, der seit längerer Zeit im Raume steht, den Teil des Einkommens, den man unbedingt zum Leben braucht, allen bedingungslos vom Staat zu gewähren. Ein Grundeinkommen würde uns die Gewissheit geben, dass wir existenziell notwendige Dinge wie Wohnung, Strom sowie ein paar Lebensmittel immer zahlen könnten, auch wenn wir mal eine Zeit lang ohne Verdiensteinkommen sind. Viele reiche Menschen haben dies im Ergebnis schon. Sie besitzen sogenannte Finanzaktiva. Durch sie beziehen sie jährlich Dividenden oder Zinsen, von denen sie dann locker ein oder mehrere Jahre oder ein ganzes Leben lang leben können und das meist auf einem weit höherem Niveau als das bei dem hier angesprochenen Grundeinkommen für die Bürger der Fall wäre. Auch Mieteinnahmen aus Wohnhäusern und andere sogenannte Bodenrenten zählen zu diesem sogenannten leistungslosen Einkommen der Reichen, worauf ich später nochmal zurückkommen werde. Und diese leistungslosen Einkommen der Reichen betragen jährlich allein in Deutschland durchschnittlich ungefähr 550 Milliarden Euro. Diese aber kommen nur sehr wenigen, also im Höchstfalle 10% der Bevölkerung zu. Ein Grundeinkommen für alle Bürger würde pro Jahr im Vergleich dazu circa 1 Billion Euro kosten, also circa das Doppelte, was die Reichen an leistungslosen Einkommen heute erhalten. Dafür erhielten es aber 83 Millionen Menschen, während das leistungslose Einkommen der Reichen nur ca. 10% der Bevölkerung Deutschlands zugutekommt. Für das Grundeinkommen müsste man also schon jährlich 1 Billion Euro zur Verfügung stehen haben. Nun ist es aber so, dass der Staat in unserer heutigen Finanzordnung Geld nicht einfach selber erzeugen kann. Dafür gibt es teils gute Gründe. Andererseits aber ist dieses Verbot der Staatsfinanzierung nicht so unumstößlich, wie es bislang in der herrschenden Meinung dargestellt wurde. Und da der Staat das Geld nicht einfach aus sich heraus in der heutigen Finanzordnung erzeugen kann, stellt sich in der heutigen Finanzordnung die Frage, wie ein solches Grundeinkommen finanziert werden könnte. Und da das Prinzip generell viel Zuspruch findet bei einigen Teilen in der Bevölkerung und das, wie ich meine, zu Recht, haben sich viele Menschen auf den Weg gemacht und erforscht, wie man zu dieser Billion Euro pro Jahr kommen könnte. Der Bedarf in Höhe von 1 Billion Euro bezieht sich natürlich jetzt nur auf die Bundesrepublik Deutschland und ist für jedes Land gesondert zu ermitteln. Also und insofern stellt sich die Frage, wie man denn für alle Bürger ein solches Grundeinkommen finanzieren kann. Und da werden heute ganz verschiedene Modelle diskutiert. Sie beschäftigen sich zum einen erstmal mit der Frage, wie hoch denn ein solches Grundeinkommen sein soll und zum anderen, wie eben ein solches Grundeinkommen für alle finanziert werden könnte. Zur Höhe des Grundeinkommens vertreten manche, dass das Grundeinkommen nicht höher sein sollte als der heutige Sozialhilfesatz. Aber wenn man mal bedenkt, dass dieser bei ungefähr so 636 Euro liegt und die Armutsgrenze schon jetzt weit darüber bei 963 Euro, dann sollte man schon klar sagen, dass der Zweck des Grundeinkommens, nämlich sich davon wirklich autark finanzieren zu können, bei einer so geringen Höhe wieder verfehlt wäre. Und somit sollte man eher zu den Vertretern tendieren, die sich für ein Grundeinkommen aussprechen, das mindestens eine Höhe von 1.000 Euro pauschal hat. Andere gehen sogar noch etwas weiter. Dazu später. Zur Finanzierung des Grundeinkommens gibt es inzwischen viele, viele Modelle. Ich möchte hier einmal grob 5 Vorschläge präsentieren. Der erste Vorschlag geht dahin, dass man zur Finanzierung des Grundeinkommens die Mehrwertsteuer erhöhen sollte. Die Mehrwertsteuer ist, das wisst ihr sicherlich, die Steuer, die man zahlt, sobald man Produkte kauft. Also wir kennen den Nettopreis eines Produktes und zahlen an der Kasse immer einen Bruttopreis. Und diese Differenz ist die Mehrwertsteuer. Sie beträgt heute in Deutschland 19% mit einigen Ausnahmen, die für Bücher gelten und andere Artikel. Da liegt sie dann nur bei 7%. Im Moment ist sie gekürzt, aber das ist nur eine vorübergehende Phase rund der Corona-Krise. Was ist davon zu halten, wenn ein Grundeinkommen aus einer Erhöhung der Mehrwertsteuer finanziert werden soll? Nun, ihr müsst euch natürlich selber eine Meinung dazu bilden, aber man kann, denke ich, zumindest einmal als Anregung einwerfen, dass ja im Grunde genommen nur diejenigen dann das Grundeinkommen finanzieren würden, die auch viel konsumieren. Und nun könnte man fast meinen, na gut, die Reichen konsumieren ja sehr viel mehr als die Armen und insofern tragen sie dann am Ende ja doch vielleicht mehr zum Grundeinkommen bei. Aber diese Annahme ist nicht ganz richtig, obwohl sie schon irgendwo auch naheliegend ist. Man hat festgestellt, dass die Bürger der ärmeren Schichten sehr viel mehr konsumieren, während die Bürger der reicheren Schichten einen Großteil ihres Einkommens einsparen, also anlegen und dieses Geld insofern für sich arbeiten lassen möchten, dass aus diesem Geld noch mehr Geld wird. Und insofern ist die Annahme, die Reichen würden einen ebenso großen Beitrag zum Grundeinkommen beitragen bei Erhöhung einer Mehrwertsteuer nicht unbedingt richtig. Und zugleich hätte eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auch zur Folge, dass die Bürger, die ohnehin schon in der Regel immer knapp bei Kasse sind, gerade in der heutigen Zeit, noch mehr Liquidität einbüßen würden. Denn für alle Produkte müssten sie dann noch weit mehr als 19% Mehrwertsteuer zahlen. Und das macht sich dann natürlich sofort bemerkbar, weil wir ja nun jeden Tag ein paar Gegenstände einkaufen, um sie zu verbrauchen. Andere sprechen sich für eine Finanzierung des Grundeinkommens über eine Einkommensteuererhöhung aus. Hier gibt es 2 verschiedene Varianten. Die einen sprechen sich dafür aus, niedrige Einkommen endlich zu besteuern. Heute ist es so, dass geringe Einkünfte, also von 0 bis ungefähr, glaube 8.000, 9.000 Euro pro Jahr, nicht besteuert werden. Mit Einführung des Grundeinkommens entfällt nach Auffassung der Vertreter dieser Theorie aber das Argument, dass mit einer Besteuerung das Existenzminimum nicht gefährdet sein soll. Erhält man aber das Grundeinkommen, ist man ja in der Existenz abgesichert und soll dann entsprechend so besteuert werden wie alle anderen auch. Ein anderer Vorschlag will die höheren Einkommen besteuern, setzt also an der entgegengesetzten Richtung an. Dagegen ist sicherlich erstmal nicht viel einzuwenden. Der Nachteil ist allerdings, dass hier die politische Durchsetzbarkeit und Akzeptanz kaum zu erwarten ist. Ein anderer Vorschlag bezieht sich auch auf die Einkommensteuer, möchte aber das heutige System des progressiven Einkommensteuermodells verändern. Anstelle des progressiven Einkommensteuermodells soll ein einheitlicher prozentualer Steuersatz eingeführt werden. Das würde natürlich für alle sehr viel leichter handhabbar sein bei der Steuerfeststellung und Erhebung. Es würden aber auch alle Abschreibungsmöglichkeiten wegfallen, die heute ja die Steuerlast, insbesondere der höheren Einkommen, stark verringern würde. Und damit könnte schon ein großes Finanzierungspotenzial für das Grundeinkommen gegeben sein. Aber auch hier gilt das Gleiche wie oben, nämlich dass die politische Durchsetzbarkeit und Akzeptanz nur schwer zu erringen ist. Es sei denn, die Bürger der unteren Schichten machen entsprechend viel Druck. Dann gibt es noch einen weiteren Vorschlag und der bezieht sich darauf, dass eine Grundeinkommensversicherung eingeführt wird. Die Idee ist nicht ganz leicht nachzuvollziehen. Sie stammt von Herrn Michael Opielka. Und wer es möchte, den werde ich dazu später noch einen Link geben. Eine solche Versicherung wäre so ähnlich ausgestaltet wie die Arbeitslosenversicherung, wiederum dann insofern bedenklich, weil die Bürger der ärmeren Schichten, denen ja das Grundeinkommen eigentlich zugutekommen soll, für die Gewährung des Grundeinkommens wieder erneute Versicherungsbeiträge zu zahlen hätten, womit ihre laufenden Zahlungspflichten weiter und weiter erhöht werden. Eine weitere Idee von den sogenannten Neulandrebellen schlägt vor, dass man die Umsätze in der Wirtschaft für die Finanzierung eines Grundeinkommens nutzen soll. Hier geht es ein wenig auch um eine Art Umverteilung, denn es wird gesagt, da ja auch alle Erwerbstätigen ein sogenanntes Grundeinkommen erhalten sollen, würden die Arbeitgeber nun diese Lohnkosten sparen. Und einen Teil dieser Ersparnis sollen sie quasi in eine Art Versicherung leiten, aus der sich dann später das Grundeinkommen speist. Dieses Modell ist auch verknüpft damit, dass die Wirtschaft gleichzeitig gute und akzeptable Arbeitsplätze stellt. Und auch das ist ein durchaus sehr überlegenswertes Modell. Und es nennt sich das Steuerspar-bedingungslose Grundeinkommen der Neulandrebellen. Und ein weiteres Modell sieht eine Finanzierung des Grundeinkommens über eine Finanztransaktionssteuer vor. Und ein Modell hiervon, und das ist eines, soweit ich das sehen kann, eines der großzügigsten unter allen Modellen, vertritt der bekannte Philosoph Herr Richard David Precht. Sein Modellvorschlag sieht konkret wie folgt aus. Jeder Mensch erhält ein Grundeinkommen von monatlich 1.500 Euro und darf pro Monat 1.000 Euro steuerfrei hinzuverdienen. Eine Krankenschwester, die ja heute in einer Vollzeittätigkeit nach ungefähr 4 Jahren Berufserfahrung durchschnittlich 2.900 Euro brutto verdienen würde, erhielte also nach Abzug aller Sozialabgaben und Steuern einen Betrag von 2.170 Euro als Nettogehalt auf ihrem Konto ausgezahlt. Das also bei vollzeitiger Tätigkeit einer Krankenschwester. Dafür arbeitet sie dann wöchentlich 38,5 Stunden und da im Krankenhaus immer Überstunden anfallen für Urlaubs- und Krankheitsfälle, kommt man dann doch schnell auf eine 41 Stunden pro Woche ohne Gehaltsausgleich und das bei einer 5,5 Tage Woche, in der man auch samstags und sonntags arbeiten darf. Man ist also rund um die Uhr im Einsatz. Mit dem von Herrn David Precht vorgeschlagenen Grundeinkommensmodell wäre es jetzt dieser Krankenschwester möglich, ihre Arbeitszeit auf 20 Stunden pro Woche herabzusetzen und den Rest der Zeit kann sie eben nach Lust und Laune beispielsweise mit ihren Kindern verbringen, was vielen, gerade Müttern, natürlich auch viel, viel lieber wäre, etwas mehr Zeit für ihre Kinder haben zu können neben der Berufstätigkeit. Mit dem Grundeinkommensmodell hätte diese Frau nun erstmals auch finanziell die Möglichkeit dazu. Denn bis zu einem Einkommen von 2.500 Euro müsste sie keine Steuern zahlen, hätte aber, soweit und sofern ich das Modell richtig verstehe, im Zweifel die Sozialabgaben für die Kranken- und Rentenversicherung noch vom Grundeinkommen zu zahlen. Das sind immerhin auch schon in Deutschland 36%, so dass sich ihr Grundeinkommen ebenfalls auf ca. 2.200, 300 Euro wieder reduzieren würde. Aber mit diesem Grundeinkommensmodell hätte sie eben fast genauso viel Geld, wenn nicht sogar noch etwas mehr, als wenn sie heute vollzeitig als Krankenschwester arbeitet. Und das wäre doch mal eine wirkliche Erleichterung für all die Berufe, die ich heute zu den Leistungsträgern zähle. Also seien es die Krankenschwester, Krankenpfleger, Altenpfleger, Busfahrer, Zugführer. all die Berufe, in der die Menschen viel Verantwortung tragen, wenig verdienen und viel, viele, viele, viele Stunden arbeiten müssen. Und das oft Tag und Nacht und auch noch im Schichtdienst. Also. Und insofern wäre das Grundeinkommen gerade für diese Schichten eine große Erleichterung. Sie würde natürlich ohnehin auch weiterhin noch dazu führen, dass das Kind der Krankenschwester ja auch ein Grundeinkommen erhält, sodass sie auf jeden Fall besser fahren würde als ohne Grundeinkommen, als zurzeit. Und zurzeit sind die Verhältnisse für viele einfach unerträglich. Die Mieten steigen, die Lebenshaltungskosten steigen, die Löhne aber nicht. Und die Anforderungen in der Berufswelt nehmen auch mehr und mehr zu. Das führt zu einer dauernden Überforderung, die sich irgendwann natürlich auch in Krankheit zeigt und in einer großen Ermüdung. Herr Richard David Brecht will das Grundeinkommen auch ganz passiv gewähren, spricht sich allerdings dafür aus, 2 Pflichtjahre einzuführen, und zwar einmal nach Beendigung der Schule und einmal nach Beendigung eines Berufes, wenn man sozusagen in die Rente gehen will, die man ja auch nicht mehr braucht, wenn das Grundeinkommen ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft geworden ist. Finanziert werden soll das Grundeinkommen im Modell nach Richard David Brecht über eine neue Finanztransaktionssteuer. Darüber spricht man schon seit vielen Jahren und nun ist in der Tat für das nächste Jahr eine Einführung dieser Finanztransaktionssteuer geplant. Der jetzige Gesetzesentwurf über die Finanztransaktionssteuer ist allerdings weit von dieser ursprünglichen Idee entfernt, dass die Finanztransaktionssteuer genutzt werden soll, um weltweit, also international, die Armut zu bekämpfen und damit ein weltweites Grundeinkommen zu finanzieren. Der jetzige Gesetzesentwurf der Bundesrepublik Deutschland wurde stark abgespeckt und trifft jetzt in der jetzigen Form, wie ja schon seit vielen Jahren üblich, nur die sogenannten kleinen Leute, also in diesem Fall die Kleinanleger, die in Aktien und Co. investieren wollen, obwohl dieser Anteil in Deutschland ohnehin sehr viel geringer ist als beispielsweise in den USA. In Deutschland investieren nur ca. 16% aller Bundesbürger in Aktien, während es in den USA weit über die Hälfte aller Bürger sind. Der Nachteil dieses Gesetzesentwurfs für die Einführung einer Finanztransaktionssteuer, so wie er jetzt vorliegt, ist allerdings, dass er die großen Player wieder ungeschoren davonkommen lässt. Sie werden von der Finanztransaktionssteuer nicht betroffen sein und können unberührt von einer etwaigen Steuerlast weiterhin auf dem Finanzmarkt hohe Gewinne auf dem Derivatemarkt erzielen. An dem Entwurf der jetzigen Finanztransaktionssteuer etwas nachzubessern, wäre also sicherlich sehr wünschenswert. Aber auch das ist ja häufig bei dem Klima, wie es noch vorherrscht in den politischen Debatten, relativ aussichtslos, denn die reiche Schicht hat eine sehr starke Lobby. Wenn aber hier eine Nachbesserung aufgrund des Drucks der Bevölkerung stattfinden sollte, dürfte der hier vorgestellte Vorschlag von Richard David Brecht sicherlich einer der bestmöglichsten Vorschläge zu der Einführung eines Grundeinkommens sein. Es ist jedenfalls auch von den vielen Vorschlägen, die ich kenne, ein Favoritenmodell für mich. Insgesamt aber gibt es noch weit, weit mehr als diese vorgestellten Grundeinkommensmodelle. Inzwischen sind es über 60 Modelle an der Zahl. Und wer sich näher mit diesen Modellen und ihren Unterschieden beschäftigen möchte, dem gebe ich ein PDF an die Hand, in dem er weitere Quellen zum Selbststudium über die vielfältigen Modelle zum Grundeinkommen finden kann. Ich verlinke es direkt hier unter diesem Video. Okay. Okay, das war der erste Teil, den schließen wir hiermit einmal ab und im zweiten Teil wenden wir uns dann einmal dem Grundeinkommensmodell in der Lebensgeldordnung zu.